Das ist ja nicht unproblematisch, weil
nee.
Die Champagne ist letzten Endes die Fortsetzung des Weserberglands mit anderen Mitteln.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Keine 24 Stunden her, dass ich den letzten Blindflug mit Sascha produziert habe. Aber wir haben gleich Arbeitsprobe und dann nutzen wir doch die Chance, vorher nochmal eine Folge zu machen.
Im Akkord.
Quasi. Im Akkord. Vielleicht machen wir den dann sogar schon nächsten Donnerstag. Mal gucken. Kommen wir können direkt mal. Nee, bevor wir loslaufen, ganz kurz. Wir haben ein paar Leute, die gerne an der Frankfurter Weinrunde teilnehmen würden. Ich weiß nicht, ob es die Frankfurter Blindfluggruppe noch gibt. Ich habe die angeschrieben. Der bisherige Organisator hat sich aber nicht mehr gemeldet. Liebe Leute, machen wir es ganz einfach. Wenn es diese Gruppe noch gibt, dann kann ja mal jemand vielleicht mir eine Nachricht schicken. Egal, ob ihr unter der Folge Starman geht an Bord, wo die ursprünglichen Frankfurter sich mal getroffen haben, einen Kommentar hinterlasst oder mir eine DM auf Insta schickt oder eine E-Mail oder was weiß ich. Wenn es sie nicht mehr gibt, dann weiß ich das eine Woche später. Wenn es noch ein Interesse gibt, ich meine, Frankfurt ist eine große Stadt, da sind schon wieder neue Leute, dann können wir natürlich nochmal einen neuen Start versuchen, dann können ja diejenigen, die bei der alten dabei waren und wieder weitermachen wollen, sich auch nochmal melden. Aber das sollten wir mal vom, die Kuh sollten wir mal vom Eis kriegen, die tun mir ganz leid, die Frankfurter.
So. Gute Idee.
Fünf.
Eine Fünf. Eine Eins.
Stopp.
Eindeutig.
Zack. So, ich nutze die Gelegenheit und schenke Flo zwei Weine ein, die wir nachher noch in der Arbeitsprobe haben werden, wo ich sie jetzt schon mal hier habe. Das erste ist ein Syrah von Dr. Heger aus dem Jahr 2019 und das andere ist Grans Muralles von Torres, ebenfalls aus 2019. Und ich mache es so, dass ich den Syrah ins kleine Glas und den Grans Muralles ins große Glas einschenken werde. Zum Wohl.
Cheers.
Nach einer Absage sind wir jetzt gleich zur Arbeitsprobe. Nicht mehr ganz so viele Leute oder nur sechs Leute, fünf Leute. Das heißt, wir können notfalls auch noch einen kleinen Nachschlag. Und beide Weine kommen heute Abend noch in die Verkostung. Logischerweise habe ich die Gelegenheit genutzt.
Schlau von dir.
Ich habe einen kleinen Geschichtennotstand.
Oh oh.
Eigentlich hätte ich dir jetzt erzählt vom spannendsten Tag meines Weinjahres 2024. Kategorie Theorie. Kategorie Praxis war unsere erste Champagnerprobe.
Ja.
Kategorie Theorie war der 10. Dezember 2024. Das wäre eine lange Geschichte geworden.
Ja.
Und ich hätte dazu einen speziellen Wein einschenken müssen, der heute Abend nicht mit der Probe zu tun hat. Jetzt schenke ich dir diese beiden Weine ein. Also muss ich dir was anderes erzählen. Die Geschichte, die du erzählen wirst, geht ein bisschen Hand in Hand mit der eigentlich. Insofern müssen wir es jetzt irgendwie anders machen. Ich fange mal an, so ein bisschen von dieser Spanienreise zu erzählen. Und dann haben wir vielleicht den 10. jetzt nicht genau, aber wenigstens sind wir dann schon mal im Thema. Vorher aber nochmal eine kleine Rundfrage an unsere Hörer. Wir haben jetzt also beschlossen, wir machen diesen Chardonnay-Wettbewerb. Wir wollen einen Chardonnay-Wettbewerb ins Leben rufen, weil wir der Meinung sind, es gibt noch keinen richtig guten.
Ja.
Und dieser Wettbewerb soll stattfinden. Du kannst dir bitte den Termin frei halten. Am letzten Mai-Wochenende wäre die Jury-Sitzung. Es ist noch mitten im Schulalltag. Deswegen müssten eigentlich alle da sein, die wir brauchen. Wir machen es dann im Planeten und so weiter. Bedeutet auch, dass wir erst nach der Probe in Ruhe die Leute anschreiben können, sodass das alles ein bisschen entspannt ist. Ich fände es toll, wenn wir ein schönes Logo hätten, ein schönes Design dafür. Und wir haben bestimmt ein paar Leute in unserer Zuhörerschaft, die Lust vielleicht hätten, das zu machen. Wir sind pleite, arm wie Kirchenmäuse. Wir haben ein nettes Weinpaket. Wir brauchen aber tatsächlich auch eine komplette Rechteübertragung, weil irgendwann gibt es ja vielleicht auch mal eine Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Also wir werden das im ersten Schritt, denke ich mal, so machen, dass wir so einen digitalen Kollektenbeutel rumgeben, ja, so ein Patreon oder sowas für die Winzer hinterher. Wir werden auf gar keinen Fall Anstellgebühren nehmen und ich möchte das eigentlich auch dauerhaft machen, denn was ich hier überlege, ist aber, wie die Transformation in die nächste Generation solcher Wettbewerber aussehen kann. Wenn ich mir angucke, wie so die Geschäftsmodelle sich verändern im Zeitalter des Digitalen, da gibt es mittlerweile Micropayment und Paywalls und so weiter. Da kann ich mir also durchaus vorstellen, dass da einiges möglich ist, aber bisher ist es noch nie versucht worden. Also in einer idealen Welt ist ein Weinwettbewerb eine Verkaufsförderungsveranstaltung. Ja. Meine Arbeit als Kritiker ist es nicht, Wein zu verkaufen, aber meine Kritiken sind Empfehlungen und Empfehlungen ziehen Käufer nach sich.
Ja.
Insofern ist es mein Job, Wein zu verkaufen, aber eben nicht einen bestimmten Wein, sondern einfach einen Überblick zu geben, Tipps zu geben. Und einige dieser Tipps können, müssen aber nicht zu Verkäufen führen. Und ein Wettbewerb ist eigentlich nichts anderes, als dass man das institutionalisiert. Ja. Da sitzen dann halt mehrere Leute, bewerten das und geben diese Sachen ab, geben diese Empfehlungen ab und dann können Leute oder können nicht. Für die Winzer ist die Motivation teilzunehmen, dass sie Wein verkaufen wollen. Für das Publikum ist die Motivation, es zu lesen, dass sie gute Tipps haben wollen. Und für den Veranstalter muss die Motivation letzten Endes sein, Geld zu verdienen. Ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle mal erzählt, dass der neue Chefredakteur vom Wine Advocate so schön sagt, seine größte Konkurrenz sind ja eigentlich wohlhabende Bordeaux-Sammler, die meinen, sie können einfach die ganzen Tipps umsonst rausgeben, weil die machen ja irgendwie hauptberuflich was anderes. Das ist einerseits natürlich total schön, andererseits ist es aber tatsächlich ein Problem, weil erstens die Sorgfalt dann meistens nicht da ist. Dann, wenn es wirklich Arbeit wird, lässt man es halt sein. Mein allererster Job war in einer Softwarefirma, als Schüler noch, Ende Schule, Anfang Studium, Beta testen. Mhm. Damals war es wirklich so, dass eine Menge guter Software geschrieben wurde und dann ging das Testen los und dann war noch ein Bug und hier noch ein Bug und noch ein Bug und dann waren die Leute irgendwann genervt, die Programmierer, und dann haben sie es als Public Domain für Ome rausgegeben und irgendwie noch ein Spendenkonto eingerichtet, wo die Leute, die wollten, dann halt das zahlen konnten, so ungefähr. Heute gibt es mal vielleicht so Patreon-Accounts oder sowas, aber es war dann einfach so anstrengend. Mit anderen Worten, Public Domain war eigentlich immer ein bisschen fehlerhaft. Mhm. Und genau das gleiche Problem hast du halt, glaube ich, auch, wenn du ausschließlich so eine Goodwill-gesteuerte Weinkritik hättest, wo jeder, der halt irgendwie Zeit und Lust hat, ein bisschen was schreibt, also ist immer systematisch, glaubwürdig, die Sachen zu Ende zu verkosten und so weiter, ist nicht so schwer. Ist kein, um Gottes Willen, ist keine Geheimwissenschaft, aber ist immer dauerhaftes zu machen, sich zum Beispiel eine Konterflasche zu besorgen oder sich nicht wegtragen zu lassen von dem schönen Moment in dem tollen Restaurant oder was weiß ich was, all das.
Vom Preis des Weines.
Und auch das, wir haben schon öfter darüber gesprochen, so intelligent ist der Schwarm dann nicht. Da gibt es sogar ein paar Untersuchungen zu. Insofern, sag ich mal, ist es jetzt auch nicht meine Idee, dass ich einen Wettbewerb mache, der nichts kostet und der für alle irgendwie voll umme ist und dann einem irgendjemandem da was wegnimmt. Das ist nämlich das andere, dass andere Menschen damit ja davon ja auch leben. Ich habe dieses Beispiel, und mein langjähriger Geschäftspartner Selters hat immer wieder das Problem mit der Wassermarke Viva Con Agua. Die sagen halt, das sagen die mir, das ist nicht das öffentliche Statement, aber die sagen, es ist halt wahnsinnig schwierig, wenn so ein paar im Ruhestand befindliche Ex-Fußballprofis mit tiefen Taschen so ein Charity-Unternehmen aufmachen und die Hälfte der Sachen wird dann von Leuten gemacht, die gerade nicht arbeiten müssen, weil sie entweder vom Beruf Sohn oder Ehefrau oder Ehemann sind oder weil sie schon Privatier oder weil sie gerade mal ein Sabbatical machen wollen oder was weiß ich was. Und du quasi ein normales gewerbliches Unternehmen nachbildest und dann diesen Goodwill-Bonus aufbaust und dann den Gewinn quasi abfließen lässt irgendwo anders hin. Am Ende, wenn das erfolgreich ist, macht ein normales Unternehmen zu. Mhm. Weil du da die Umsätze wegnimmst. Da gehen dann Leute nach Hause, die das Geld bräuchten und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ganz schwierig zu sagen, du kannst da nicht gegen anargumentieren, du kannst nicht gegen Charity gegen anargumentieren. Geht nicht. Geht aber nicht. Am Ende, wenn das alle machen würden oder sowas, ja, dann würde die Wirtschaft schrumpfen und nicht wachsen. Und du hättest mehr Leute, die eben nicht sozialversicherungspflichtig abhängig beschäftigt sind, sondern ne, und so weiter. Also ganz schwieriges Thema. Na, ich habe das mal ganz kurz angesprochen. Ich meinte damit nur, es kann nicht Sinn und Zweck eines Wettbewerbs sein, ein anderen Anbieter von Wettbewerben jetzt irgendwie aus dem Markt zu drängen, und da arbeiten lauter hauptberuflich Beschäftigte. Ich arbeite ja selber gelegentlich für Meininger und sehe, wie das dann da funktioniert, und da gehen ja auch Leute nach Hause und ernähren ihre Kinder von solchen Sachen. Also es geht jetzt nicht darum, Mundus Vini abzuschaffen. Aber ich stelle mir eine andere Finanzierung vor, dass du eben einerseits, das werden wir im ersten Durchgang schon versuchen, wir haben, wollen als Bedingung für die Teilnahme machen, dass es mindestens 500 Flaschen von dem Wein noch im Verkauf gibt, sonst macht es keinen Sinn. Und dass die bereit sind, 300 Flaschen zu normalen Handelskonditionen an Anja abzutreten. Wenn sie gewinnen, dann macht Anja ein Gewinnerpaket zu normalen Handelskonditionen mit normalen Abrufpreisen, bla bla bla. Und wahrscheinlich werden die Hörer und Leser meiner Medien so zahlreich diese drei Gewinnerflaschen oder was weiß ich was kaufen, dass sie schon mal ihren Aufwand sauber raus hat, sogar richtig ein bisschen Gewinn macht. Das würde dann bedeuten, dass sie im nächsten Jahr, in diesem Jahr zahle ich die ganzen Leute, die einschenken und so weiter, aber das würde im nächsten Jahr dann bedeuten, dass schon dieser ganze Komplex Logistik tatsächlich auch gewinnbringend abgewickelt ist. Ja. Ich mache die Einladung, das ganze Papierkrams, natürlich überwiegend E-Mail, aber die Logistik sieht so, dass das an den Planeten geschickt wird, Anja das alles vorbereitet. Und ich komme dann mit meinem Label-Printer und so weiter und mache das dann, dass wir das dann so machen. Und dann haben wir Leute, die einschenken und die werden auch bezahlt und so weiter und so weiter. Ein zweiter Schritt wird dann, dass man eben sagt, gut, jeder, der das gut fand von den Winzern, kann ja vielleicht mal freiwillig was spenden. In einem nächsten Schritt wird das dann so, dass du sagst, du darfst kostenlos teilnehmen und du kannst auch kostenlos kommunizieren, wenn du gewonnen hast oder eine Goldmedaille hast oder sowas, aber wenn du dir die Goldmedaille mit unserem Logo und so weiter auf irgendwo hinkleben willst oder sowas, das kostet eine Lizenzgebühr. Und deswegen erzähle ich das, weil das ist für den Grafiker natürlich auch wichtig, deswegen brauche ich diese ganzen. Und nein, ich kann dann auch später nicht nachzahlen oder sowas, weil man muss das ja irgendwie auch sauber aufdröseln. Im ersten Schritt kann ich ein schönes Weinpaket anbieten und übrigens auch gerne, wenn du dir das zutraust, lieber oder liebe Grafikerin in Spee, einen Sitz in der Jury. Aber bitte nur, wenn du jetzt nicht gerade anfängst oder so, sondern ne, du musst jetzt auch kein Profi sein, aber
so ein bisschen.
So ein bisschen solltest du dir was tun. Dann können wir das kriegen. Ich habe allerdings kein Geld, um dir die Fahrkarte zu kaufen. Also im Moment, das wäre dann schon auch noch selber. Aber wir finden auf jeden Fall etwas, wo du dich nicht über den Tisch gezogen fühlst. So, und im dritten Schritt ist es dann so, dass du eine Webseite aufbaust, wo du dann eben über längere Zeit die ganzen Ergebnisse aggregierst, sodass jemand, der dann vielleicht in 5 Jahren einen Wein in die Hand bekommt, der vielleicht da eine Goldmedaille drauf kleben hat oder sowas sagen kann, ich möchte mir die Wettbewerbsergebnisse von damals noch angucken, das gibt es nämlich auch nirgendwo. Und dass du sagst, so, jetzt will ich mal wissen, wer war denn da eigentlich alles in der Verlosung, wie haben die denn jetzt abgeschnitten und so weiter. Das muss ich umfangreich informieren kann, auch wenn man vielleicht mal irgendwo einen gereiften Wein im Restaurant sieht oder sowas. Ne? Und da dann eben die Hoffnung, dass dann Leute dann über Patreon oder Steady oder was auch immer, welche Lösung man dann hat, vielleicht bereit sind zu sagen, hey, diese Information ist mir jetzt mal 2-3 Euro wert, dass man auch von Endverbrauchern dann noch freiwillig, vielleicht irgendwann sogar mit einer Bezahlschranke, das muss man dann sehen, noch Gelder kriegt. Und das Ziel ist es, genauso viel Umsatz zu machen wie diese Wettbewerbe, die jetzt 100, 150 Euro Anstellgebühren nehmen. Nur, dass es eben etwas verträglicher und etwas moderner funktioniert.
Eine gute Idee. Wie viele Weine überlegst du?
Ich will 100 Winzer anschreiben. Mhm. Ich denke, eines der wichtigsten ist, damit es gut funktioniert, musst du möglichst viele Weine prämieren. Damit du möglichst viele Weine prämieren kannst, musst du möglichst gute Leute einladen. Deswegen wird es immer by invitation only sein. Es wird nicht einfach, und du schickst dann deine Weine. Und wir haben ja schon Tipps von Hörern. Ich habe auch schon 1-2 Weingüter im Kopf, natürlich ein paar mehr, logischerweise. Und dann wird man schauen, dass man vielleicht mal 100 anschaut. Wir werden im ersten Jahr auch nur diese Grand Reserve-Kombinationen machen. Im zweiten Jahr, da freue ich mich übrigens, wenn ihr Kommentare hinterlasst unter dieser Folge, ob ihr es sinnvoll findet, dass man auch so eine Shoppen-Kategorie in einem solchen Wettbewerb macht. Oder ist es sowieso nur die großen Brummer? Mich interessiert das ehrlich. Ich habe da nämlich keine Meinung zu. Ich glaube, man kann es machen. Logistisch ist es möglich, aber ich glaube einfach, es ist, man macht es nicht. Und deswegen würde ich es nie machen, wenn ich nicht den Ahnung habe, dass da wirklich viele Leute sagen, hey, ich fände es aber schon ganz schön, so ein 12-Euro Einstiegs-Chardonnay für einen ordinären Dienstag, hätte ich auch gerne einen Wettbewerb. Dann macht man das.
Aus dem Edelstahl.
Ja, gebrauchtes Holz oder wie auch immer.
Ja. Ja, spannend. Wie viele Leute in die Jury?
Ich würde sagen 8. Morgens 4er-Gruppen mit quasi Halbfinale, nachmittags Finale, wobei dann nochmal die Top 10 irgendwie und dann noch das Grande Finale sozusagen. Und du musst ja jedes Mal einen Probeschluck haben, du brauchst keine 5cl jedes Mal, aber du musst mit einer Flasche zurechtkommen, weil es bleibt den Winzern überlassen, ob sie eine Konterflasche schicken wollen oder nicht. Das sollen sie selber machen. Und natürlich gibt es auch dann später so Geschäftsmodelle bei einigen anderen Wettbewerben, gibt es dann abends so ein Speed-Tasting gegen Eintritt. Können wir vielleicht irgendwann auch mal machen. Machen wir jetzt beim ersten Mal nicht. Ne? Macht dann vielleicht mal so, dass dann noch alles angebrochen ist. Kommt dann abends, gibt es für 25 Euro, kaufst eine Karte, gehst im Planeten, kannst du 2 Stunden lang durch alles durchprobieren, was da ist. Aber das machen wir nicht beim ersten Mal, weil jetzt machen wir das erstmal so, dass wir wahrscheinlich mit dieser Flasche gerade hinkommen bis zum Finale. Und die nicht ins Finale gekommen sind, ja, da können dann die Juroren ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Und auch bei den Konterflaschen wird es dann so, weil wir die Juroren wirst du nie sauber bezahlen können. Das macht keinen Wettbewerb, das ist viel zu viel Geld. Also, die werden immer nur mit Goodies. Aber im Idealfall hast du halt irgendwann ein gutes Catering. Das gibt es dieses Mal auch. Das zahle ich halt jetzt aus eigener Tasche. Also aus meiner Firmentasche. Und im alleridealsten Fall gibt es später dann sogar noch ein kleines Incentive oder was weiß ich was. Aber so richtig bezahlen kannst du das in der Regel nicht. Dann ist das Geld weg. So viel kommt da nicht rum bei solchen Wettbewerben.
Ja.
Ich war in Spanien und Portugal eine Woche und kam kurzfristig eine Einladung. War nichts bei mir im Kalender, war eigentlich eine ganze Woche. Habe ich meine Frau gefragt, hey, nächste Woche steht eigentlich nichts im Kalender. Kann ich nicht vielleicht relativ spontan nach Spanien und Portugal?
Stand da nicht der Geburtstag deiner Frau im Kalender?
Genau, sagt sie, ja, nichts. Du meinst also außer meinem Geburtstag. Dass ich das überlebt habe, liegt daran, dass erstens meine Frau, ich glaube, 8 oder 9 Jahre gebraucht hat, bis sie sich merken konnte, dass ich am 20. und nicht am 21. Geburtstag habe. Und zweitens, sie sehr regelmäßig den Jahrestag unseres Kennenlernens vergisst und ungefähr jedes zweite Mal unseren Hochzeitstag. Das hat mir einigermaßen den Hintern gerettet. Aber ansonsten, ja, war ein bisschen schwierig. Und ausgerechnet dieser 10. ist dann auch noch der spannendste Tag. Von dem erzähle ich das nächste Mal, sind gleich 2 Veranstaltungen da gewesen, die sehr interessant sind. Und eine wird sich auch, glaube ich, auf das beziehen, was du nachher noch erzählst. Aber vorher, ich habe von dem Montag, dem 9., auch eine Geschichte schon veröffentlicht, unterwegs bei oder zu Gast bei Klein und Winzig, über diese wahnsinnig schönen Erlebnisse in diesen 2 Weinanbaugebieten, die zwischen Madrid und Portugal liegen, also unterhalb dieser ganzen Duero an der Stelle, Geschichten. Und dann aber die Sierra de Salamanca und Arribes. Arribes darf nicht de Duero heißen, das ist irgendeine bürokratische Geschichte, weil der Nationalpark Arribes de Duero heißt. Also, keine Ahnung, auf jeden Fall, das liegt am Duero, an der da, wo er portugiesisch-spanischer Grenzfluss ist. Und es war so schön und aufregend als auch weintouristische Destination, dass ich da nochmal so ein bisschen Werbung für machen möchte. Wir haben ja das Problem, unsere Hörer haben das Problem, dass sie häufig gut situiert sind und Lust haben, große Weine zu trinken. Und dann geht man halt auch gerne mal auf eine Weinreise in die großen Weinanbaugebiete. Und das ist ja nicht unproblematisch, weil...
Nee.
Die Champagne ist letzten Endes die Fortsetzung des Weserberglands mit anderen Mitteln.
Ja, ja? Schrecklich.
Und Burgund ist Frankreichs Antwort auf den Teutoburger Wald. Also, bevor jetzt jemand, 50 Leute schreiben gerade wilde
Burgund. Wieder, Tastatur quallen.
Also Leute, ihr wisst, ich verliere ja lieber einen guten Freund als eine gute Pointe. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass das, wenn man dann da ist, also der Teutoburger Wald, da war ich auch, ich habe, als ich 20 war oder so, habe ich bei einem Golfturnier so ein Naturreiseführer Deutschland gewonnen, so ein 1000-Seiten-Wälzer. Ja? Und dann habe ich mir das tatsächlich auch so eine große Aufgabe gemacht, da ganz viele Sachen abzuarbeiten. Und Deutschland ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön. Ja. Und der Teutoburger Wald ist eigentlich wahrscheinlich hübscher als das Burgund. Das Problem ist, die zugehörigen Städte, ja, Bonn versus Bielefeld ist dann nicht ganz so schwer.
Ja.
Und Dijon versus Paderborn. Aber der Teutoburger Wald selbst ist schon eigentlich ein bisschen hübscher. Aber wenn man in diese Gebiete fährt, dann stellt man fest, dass die landschaftlich nicht so wahnsinnig viel zu bieten haben. Dann sehr viel Weizenfelder da noch irgendwie zwischendrin sind. Und ja, besonders schlimm wird es ja, wenn du mit der Missus unterwegs bist. Also 80% unserer verheirateten Hörer.
Ja.
20% haben eine Frau, die oder einen Mann, der mitzieht oder sowas. Aber bei 80% ist es ja so, ja, ich trinke ja auch ganz gerne mal Wein, aber das ganze Gedöns ist ja...
Ja, und das Gelaber da immer, ja, ey, schrecklich.
Und dann, wenn ihr dann mit der spazieren geht, nicht, und dann sind das identische Rebenfelder. Ja. Und dann steht da einmal eine Mauer und dann ist Mannequin ganz aus dem Häuschen. Klo. Und Frau denkt nur, ja, wenn du so trinken musst, dann geh doch. Aber er meint natürlich, nein, das ist... Klo Saint-Jacques und das ist Klo. Also, sorry für den Karlauer Leute, aber da musste sein. Aber ganz im Ernst, es ist ziemlich langweilig landschaftlich und es sind auch keine wirklich steilen Weinberge. Und am Ende kannst du abends wahnsinnig gut essen und trinken, aber immer nur fressen und Weingüter besuchen. Die tollsten Weingüter empfangen dich dann auch noch nicht. Und so. Es ist,
genau.
Ich finde, es ist tatsächlich relativ unbefriedigend. Und wenn du in Deutschland bist und du fährst von Flensburg nach München auf der A7, das ist echt langweilig. Also du kannst zwar dann in Soltau-Fallingbostel mal runterfahren, dann fährst du in die Lüneburger Heide und das ist wirklich hübsch, ja. Aber Leute, das ist ein Naherholungsgebiet. Also niemand fliegt von New York nach Hamburg, weil er einmal in seinem Leben in die Lüneburger Heide möchte. Und wenn du dann weiterfährst, dann kommt irgendwann, weiß ich nicht, bei Nörden-Hardenberg links der Harz, da ist es eigentlich andersrum, das sieht von weit total langweilig aus. Wenn du dann da bist, warst du mal im Bodetal, hast du Rostrappe oder so, das ist wirklich wahnsinnig hübsch. Mhm. Das ist tatsächlich, also vielleicht nicht aus New York hinfliegen, aber aus Belgien oder Polen mal hinfahren. Schon, das ist schon wirklich schick. Und Quedlinburg, also das ist wirklich toll, aber dann Kasseler Berge, ja, das ist ein bisschen, ja, das ist immer ein bisschen cozy, okay, aber und dann wird es wieder langweilig. Und tatsächlich ist es in Frankreich genau das Gleiche. Wenn ich keine Weingutsbesuche in Frankreich mache und ich fahre nach Spanien, dann fahre ich von hier meistens nach Metz, übernachte da in so einem günstigen Hotel direkt in der Nähe der Autobahn, sodass ich mir morgens irgendwie nur einen Kaffee schnappe und dann direkt losfahre. Und dann mache ich diesen Ritt durch Frankreich. Das geht dann von Metz nach Tours und dann von Tours über Bordeaux unten dann bei Bilbao über die Grenze oder also in Richtung Bilbao und von Metz nach Tours. Das ist 530 Kilometer durch Sonnenblumenfelder. Auch das ist kein bisschen spannender als der Trip durch Schleswig-Holstein. Und selbst wenn du dann eine Tour mal irgendwie ins Loire-Tal reinguckst oder so, dann ist, hat das auch nur so eine Erholungsqualitäten. Also es ist jetzt auch nichts, wo du sagst, da musst du einmal im Leben. Ich weiß, Leute, da gibt es dann die Schlösser und zwar ist alles kein Thema. Ne? Also, aber lassen wir die Kirche im Dorf, dann fährst du nach Bordeaux und das ist zwar schick, wenn du dann über diese Brücken mit den Flüssen und so, aber ich war ja auch dann mal auf dem Médoc auf der Halbinsel unterwegs, das ist so ein bisschen wie Nordsee, wenn es warm ist. Also, was ich sagen will, ist, in Spanien kannst du keine 20 Minuten fahren, ohne dass dir der Kinnladen runterfällt. Mhm. Nirgendwo. Du schaffst es nicht. 20 Minuten, weil drei Kurven und du bist auf 1100 Metern Höhe. Ja. Und dann mal wieder drei Kurven und du bist auf 500 Metern und dann hast du entweder das Panorama oder du siehst die Ebene vor, die ist dann durchzogen von irgendwelchen Flüssen. Und bei den Städten, irgendwelche Städte, von denen ihr noch nie gehört habt, dann war das mal 200 Jahre lang Grenzstadt zwischen den Mauren und den Katholen. Mhm. Ja, und jede von diesen Städten war mal irgendwie. Und dann haben die Mönche da dies gebaut und das gebaut. Und du kannst gar nicht so schnell Weltkulturerbe sagen, wie du irgendwie da die Plaketten siehst. Und so Sachen wie, also Toledo kennt man dann vielleicht wegen der Jüdin von Toledo oder sowas. Aber da gibt es eine ganze Perlenschnur von Städten aus Segovia, die dann auch Weinbau haben, so gehört zu Rueda, und wo du dann auf einmal irgendwelche wahnwitzigen Sachen zu sehen bekommst. Du kannst super gut wandern, weil du eben Canyons hast und alles Mögliche. Und wenn du dann in ein Weingut einkehrst, dann freuen die sich ein Loch im Bauch, dass mal einer vorbeikommt. Das erste Gute, da freut sich die Missus. Da steht nicht Markus Molitor mit dem Telefonbuch und fragt, welchen von meinen 1500 Weinen wollen Sie denn probieren? Ja? Sondern da gibt es die Crianza und die Reserva. Und wenn du sehr freundlich fragst oder wenn die wirklich glücklich sind, dass mal wieder ein Deutscher vorbeikommt, gibt es vielleicht auch eine Gran Reserva oder irgendeine Einzellage oder sonst was. Und dann gibt es noch einen Weißen und dann bist du nach 20 Minuten wieder draußen. Allzu viel geredet wird auch nicht, weil so gut sprechen die nicht Englisch. Aber sie freuen sich. Du kaufst dann für 15 Euro pro Wein drei Flaschen und dann gibt es am Abend im Hotelzimmer, probierst du alles und wenn dann irgendwie der Rest dann in den Ausguss geht, egal, ist das auch nicht so schlimm.
Diese Folge ist gesponsert von tourismusspanien.de.
Ja, das Interessante ist, natürlich ist die Bretagne brutal schön, ja, und so, voll. Aber da stehen im Moment 13 Gräben von Leuten, die sich jetzt mal ausprobieren und da kannst du noch nichts besuchen, noch nichts kaufen. Das sind alles irgendwelche Champagnerhäuser, die da investiert haben. Selbstverständlich hast du im Languedoc-Roussillon auch Regionen, die unglaublich hübsch sind, Cahors oder was weiß ich was, das ist total schön. Da sind die guten Weingüter für Publikumsverkehr geschlossen. Die Schlechten sprechen übrigens genauso wenig Englisch wie in Spanien. Da musst du ja Französisch sprechen. Aber wenn man sich vorher anmeldet, kannst du natürlich da bei beiden, sowohl in Spanien als auch allerdings in Frankreich, entsprechend dann auch Führungen mit Leuten machen, ja, die Englisch sprechen. Aber du hast halt in Spanien noch mehr Ausgrabungen etc. Ja? Die sind ja da oben rüber schon vor den Römern in Richtung Cadiz gewandert. Die älteren Siedlungen dort sind 2600 oder 2300 Jahre alt. Das geht in Frankreich, in Teilen Frankreichs auch. Aber ich wollte nur mal sagen, also Champagne, Burgund und Médoc sind touristisch tatsächlich eher, wie soll ich das sagen, eher Rheinhessen als Mosel.
Oder Pfalz. Pfalz auch sehr schön.
Pfalz ist auch sehr schön. Franken ist wunderschön. Mosel-Ahr, Mittelrhein. Das sind die Anbaugebiete, die brutal schön sind. Der Kaiserstuhl ist brutal schön. Mhm. Wir haben das große Glück, dass wir ziemlich viele, ziemlich hübsche Anbaugebiete haben.
Auf jeden Fall.
Da haben die Franzosen nicht so viel Glück. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Das Languedoc ist total schön, wenn man da ist. Aber es ist dann eben auch so brutal heiß, dass man gar nicht weiß, was man machen soll. Mhm. Also kannst du auch wieder nur Weingüter besuchen, weil durch die Gegend laufen ist dann so bei 42 Grad im Sommer dann auch, also während der klassischen deutschen Schulferien, ist das dann auch ein bisschen zu heiß. Mhm. Da ist dann wieder die Höhenlagen, ne? Also dieses spanisch-portugiesische Grenzgebiet, da reden wir die ganze Zeit über 700 bis 1000 Meter Höhe.
Das ist entspannter.
Das ist ein bisschen entspannter. Du bist dicht bewaldet, in den Wäldern hast du es auch nochmal kälter. Also da geht, glaube ich, ein bisschen mehr. Meine kleine Werbung zu dem Thema. Ansonsten war das eine spannende Reise, weil wir 21 Leute waren. War die letzte Reise in einem zweijährigen EU-Förderprogramm. Der Topf war noch voll genug, um diesmal statt mit den üblichen 5 bis 7 mit 21 Leuten loszufahren. 14 Frauen, 7 Männer, das war ganz was Neues.
Selten.
Nie gehabt, genau. Allerdings interessanterweise, die Dynamik ist vollkommen die gleiche, weil wir hatten ja 7 Männer. Und normalerweise sind solche Reisen ja 7 Männer und dann hast du diese Dynamiken. Ja. Wir haben einfach darauf verzichtet, war zu nehmen, dass auch noch Frauen dabei sind, haben ihr Ding durchgezogen. Nein, ganz schlimm war es nicht, aber es war schon so. Und bei 14 Frauen muss man eben auch immer sagen, der krasseste Mann in dem ganzen Feld war natürlich eine Frau. Also bei 14 Frauen hast du dann auch eben die eine Frau, wo du denkst so,
oh, okay.
Oh, okay. Hände an die Hosennaht,
okay.
Keine Widerworte. Ansonsten war das halt der größte Unterschied zu sonstigen, war dadurch hatten wir halt einen relativ großen Bus. Du sitzt also dann so hoch über der Leitplanke, wenn es dann rechts 400 Meter runter geht, dass du immer denkst, so, ja, das sind diese Unglücke, die es bis in die Tagesschau schafft. Genau, ja. Also, das ist so mittelmäßig schöne Abweichung vom Standardprogramm. Ja,
wo aber du immer hast du eine Leitplanke. Ne?
Du sitzt ja so hoch über der Leitplanke, dass du die nicht mehr siehst. Das ist ja, wenn du mit so einem Mercedes-Bus oder VW oder so unterwegs bist, da siehst du die Leitplanke noch. Nee, das war eine wunderschöne Reise und im ersten Teil, wie gesagt, habe ich schon im Podcast, im Blog, im zweiten Teil machen wir nochmal im Podcast, das war der Besuch im Bierzo. Aber das machen wir ein andermal. Reden wir jetzt noch über die beiden Weine, da gibt es nämlich noch viel zu sagen.
Oh ja. Gut, ich fange mal mit dem Wein 1 an. Das ist bei mir hier das kleine Glas.
Okay, kleines Glas, ja.
Das hat eine sehr schön animierende Nase. So ein bisschen flintig. Auf jeden Fall rot. Auch würzig. Das ist sehr elegant. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Mhm. Ich glaube, dass das sehr schöner Syrah ist. Das ist extrem schön gewürzt. Ist nicht von der fetten Sorte, also nicht so Rhonen oder so, sondern ist ein anderes Anbaugebiet, nicht ganz so viel Sonne draufgeballert oder so. Mhm. Und es hat so eine ganz schöne, leichte Eleganz, gefällt mir wahnsinnig gut.
Wow, der Kandidat hat 100 Punkte.
Toller Wein.
Jetzt hast du aber einige Hörer, die gerade mit den Ohren schlackern. Sagen, wow, der Flo, der kann's.
Ja, kann's 3 von 3, die letzten 3 Folgen war ein gutes Trefferfeld. Jetzt bin ich bei links, bin ich nicht so sicher. Also, das große Glas, das ist auch gut, dass es ein großes Glas ist, weil es hat ein bisschen funky Nase. Also, das ist so ein bisschen, das hat so einen leichten Joghurtton, aber nicht so viel. So ein bisschen diffuser. Das, mit der Luft ist ein bisschen besser geworden. Am Anfang fand ich es ein bisschen verwirrend. Hat ein bisschen mehr Gerbstoff so, es schmirgelt ein bisschen mehr. Es hat auch eine gute Länge, ist auch nicht von der kräftigen Sorte, sondern auch eher elegant. Von der Frucht ein bisschen zurückgenommen. Könnte schon auch Syrah oder auch Cabernet Franc sein. Ich denke schon, dass es eher reinsortig ist. Das ist keine Cuvée. Aber da wäre ich mir ein bisschen unschlüssiger. Ist jetzt die Frage, weil es beides so sehr schlank ist eher, ist es derselbe Produzent? Wenn ja, wo kommt es her?
Nee, ist es nicht.
Ist es nicht.
Da möchte ich dich auch gar nicht in die falsche Richtung. Mhm. Diese Weine haben auf einer Metaebene was gemeint.
Okay.
Ansonsten sind die wahnsinnig weit auseinander.
Ah, super.
In jeder Hinsicht. Und rechts ist auch, also das große Glas ist auch eine Cuvée.
Ah, gut. Links würde ich sagen...
Klein.
Das Kleine, genau, der Syrah. Vielleicht Frankreich oder so. Mhm. Aber dann eher... Weil es ist schon sehr... Ist schon sehr gut. Ne? Man muss schon überlegen, wer macht so guten Syrah. Das gibt es ja nicht so viele, die das auf so einem Niveau können. Deshalb würde ich ja schon eher so Richtung Frankreich schielen.
Ja.
Dann ist es aber eher so Loire oder sowas, würde ich denken. Weil es ist nicht so, es hat halt nicht so dieses super Sonnenpower-Ding.
Ja.
Wie jetzt.
Ja, okay.
Links.
Also,
links tue ich mich ein bisschen schwerer jetzt, auch mit Cuvée und so.
Das ist Glas, ja. Okay, alles klar. Reicht ja erstmal. Wir haben über die beiden Weine nacheinander ein bisschen was zu erzählen. Deswegen denke ich, hole ich sie einfach
nacheinander.
Und wir fangen vielleicht mit dem Syrah an. Aus dem wunderschönen Dörfchen Iringen von Eger. Ach nee, warte mal. Iring und Heger. Das war was anderes. Also, wir sind beim Syrah 2019 von Dr. Heger.
Oh, super.
Ein Wein, liebe Leute, wenn ihr den heute googelt, dann werdet ihr genau eine Referenz überhaupt darauf finden, dass es den gibt, der ist super geheim. Da gibt es ein Interview mit einer Tochter, die sagt, ja, wir freuen uns auch jetzt mittlerweile über dieses Syrah-Projekt. Der Wein wird nur an gute Kunden auf Anfrage verkauft. Steht, glaube ich, auch nicht in der Preisliste, kostet 87,50 Euro. Und er ist heute Abend in der Arbeitsprobe, weil ich ihm während der Arbeit begegnet bin. Das machen wir immer so. Ich fülle dann die. Ja. Der erste Teil ist VDP-Auktion Reserve. Der Bericht wird morgen auch direkt erscheinen. Der zweite Teil sind Sachen, die mir in der Arbeit begegnet sind. Ich habe mit Joachim Heger länger gesprochen zu einem Thema Klimawandel. Und er hat mir so ein paar Dinge erzählt. Und unter anderem erwähnte er den Syrer. Dieser Syrer hat seine Geburt tatsächlich Daniel Gantenbein zu verdanken. Und ich werde dieses Klimathema jetzt demnächst mal machen. Ich wollte das immer mit Olli machen, aber Olli ist so schwer zu kriegen. Also heute kommt er nicht, weil er Geburtstag hat. Happy Birthday, Olli.
Happy Birthday.
Aber für die 5 oder 6 Folgen, die ich da machen müsste, brauche ich bis 2029. Deswegen werden wir das anders machen. Werde ich das jeweils einstreuen mit euch. Einfach mal ganz kurz vorne ab. Wir wissen gar nicht, wie gut wir es haben mit dem Klimawandel in Deutschland. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist etwas, was, glaube ich, es wird immer mal so gesagt, so ja, Deutschland ist ein Gewinner und so. Ich wollte einmal ganz kurz, bevor wir dann mit den ganzen Sachen anfangen, das vielleicht auch mal genau zum Anlass nehmen. Wir haben über Rebsorten gesprochen und darüber, wie sich die Rebsorten verändern über die Zeit. Ja. Und im Weingut Heger war es tatsächlich so, dass 2009, 11 in den warmen Jahren es schon immer im vorderen Winklerberg Terrassen gab, die Marmelade produziert haben, ja, im Pinot. So, das sind ganz kleine Terrassen, die teilweise nur 6 Meter lang sind. Mit anderen Worten, die kleinsten Terrassen, der meiste Aufwand, muss ja immer das Gerät dann wieder reinheben oder kann es gar nicht reinheben. Die teuersten Trauben kommen dann ja nur noch in Gutswein, weil sie da Marmelade. Das ist unsinnig. Also hat der Familienrat, so sagte das Herr Heger zumindest, überlegt, was machen wir und so. Und die logische Konsequenz wäre gewesen, zu sagen, wir machen jetzt entweder Merlot oder Cabernet.
Ja.
Auftritt Daniel Gantenbeiner sagt, macht das auf gar keinen Fall. Wir sind in einer Zeit, in der sich die Forschung zum Klima noch so ein bisschen oder gar nicht sehr stark verändert hat. Die ganzen ersten Klimaforschungen leiden alle darunter, dass die Modelle zur Modellierung der Rebsorten für die Zukunft total schlecht waren. Die Modelle, die damals benutzt wurden, die sind alle auf dem Müllhaufen der Wissenschaftsgeschichte gelandet. Stattdessen nimmt man jetzt 2 neue, GFV und GSR. Die sind geschaffen worden von Dr. Amber K. Parker. Und mit der habe ich auch länger gesprochen, also gemailt, weil die im Moment ein Institut in Neuseeland leitet, da war das mit dem Telefonieren so ein bisschen schwierig. Und die hatte mir eben auch erzählt, ja, was eben jetzt im Klimawandel jetzt immer wichtiger wird, ist 2 Aspekte. Zum einen, dass viele Rebsorten ihre Aromen ausbilden, schon in der Phase zwischen Blüte und Veraison, Weichwerdung oder bei Rotwein Farbumschlag. Und das ist eine Zeit, in der wir ganz viele Hitzespitzen auf der Nordhalbkugel haben. Ja. Also wenn ich hinfahre nach Spanien, dann passiert es mir, dass ich in Murcia stehe bei 45 Grad im Schatten, auf dem Rückweg nicht, obwohl wir noch mitten im Sommer sind. Also Ende August ist einfach im Moment, das ist bei uns zumindest gerade so der Trend, nicht ganz so hart wie Anfang Juli, was ein bisschen komisch ist. Früher war das ein bisschen, also da sind Extreme unterwegs in komischen Phasen. So, und welche Rebsorte auf der Welt ist die große Ausnahme? Bei welcher Rebsorte wird eigentlich erst nach der Weichwerdung die ganze Aromenmaschine angeworfen, weswegen dieser Quatsch ihr nicht so viel anhat? Der Riesling.
Der Riesling.
Deswegen sind wir Deutschen da nicht so gekniffen.
Ach so. Ich hätte jetzt Syrer gedacht, weil
er
steht.
Das kommt als Zweites. Das Zweite ist bei der Resilienz. Ne? So, welche Resilienz gegen Hitze, Trockenheit und so weiter. Wer ist im Moment der Shining Star, wo alle sagen, oh wow, der Weißburgunder. Wo hat man große Reserven festgestellt in der Hitzegeschichte? Silvaner, 2018 haben wir es gesehen. Wenn das Wasser da ist, wir werden das alles auch nochmal in einzelnen Folgen machen, ne? Dann ist der Silvaner eigentlich ganz gut im Saft. Was ist bei uns noch im Kommen? Der Chardonnay. Naja, wir haben hier Lisa Bunz Chardonnay mit 11 Volumenprozent getrunken. Ja. Da ist noch so viel Reserve. Ja, das kann so viel wärmer werden. Das ist wurscht, weil der kommt ja aus viel südlicheren Ecken. Und deswegen haben wir bei den Weißweinsorten, achso, der Grauburgunder wächst ja auch bis runter, Julisch, Friau, Venetien da irgendwie. Also da haben wir auch noch reichlich Reserven, auch wenn er sich dann eine Stilistik entwickelt, die mir nicht so gefällt. Aber das ist also das Besondere an Deutschland. Und beim Roten ist es so, der zweite Trend, was sie sagte, Amber Parker sagte und was auch die anderen Wissenschaftler sagten, wir haben diese Situation in den alten Modellen nie abbilden können, dass ab einer gewissen Hitze die Rebe in den Hitzestreik geht. Die rollt die Blätter ein, die Unterseiten sind schön silbern, das reflektiert dann alles irgendwie so ein bisschen und dann wird nur noch versucht, Wasser zu bewahren, keine Photosynthese mehr. Ein paar Dinge kannst du nicht aufhalten, die Zellveratmung von Säure etc. Und dann hast du das Problem, dass die verschiedenen Reben das unterschiedlich stark machen und wenn du jetzt im Sommer auf einmal Reifetage verlierst, dann musst du die im Prinzip im Herbst nachholen.
Ja.
Geht bei uns nicht, weil es wird kalt und nass und dann kommt die Fäulnis und dann war es das. Und das Interessante an Merlot und Cabernet ist, die sind da sehr anfällig, aber in Bordeaux passiert das nie, weil das Meer um die Ecke ist und diese Superhitzespitzen. Die Familie Heger im Kaiserstuhl in diesen kleinen Superterrassen brutal bekommen hat, die haben die in Bordeaux nicht. Und das war schon, deswegen, so kommt der Syrah. Da sagte Gantenbein dein, das ist hier, Achtung, Erfahrungen aus Teilen der Schweiz, aus anderen Teilen, funktioniert nicht, macht kein Merlot, macht kein Cab, macht Syrah. So habe ich zumindest die Geschichte gehört. Der Familienrat hat sich damit so ein bisschen schwer getan, weil Syrah-Winzer zu werden, ist ja schon so ein bisschen schräg irgendwie. Ja. So. Der Wein ist natürlich auch dadurch teuer, dass du erstens in nicht so guten Jahren wird es unter Umständen schwierig, dann wird es immer nicht gefüllt. Zweitens, das hat einen ganz eigenen Zyklus. Du musst dann immer wieder rein in diese kleinsten Terrassen zu Zeiten, wenn du andere Sachen nicht machst. Also Unterstock kannst du zur gleichen Zeit machen, aber bestimmte Pflanzenschutzmaßnahmen und so weiter, musst du immer alles extra machen.
Naja, und die großen Syrahs in Deutschland sind ja alle nicht so günstig, ne?
Ja, aber hiervon gibt es 380 Flaschen von diesem Wein. Also es werden jetzt langsam mehr auch. Musst du jedem Stock irgendwie ständig irgendwie die Hände schütteln und bitten, wachs mal ein bisschen und so weiter. Also das wird so richtig langsam mehr. Es gibt, ich glaube auch nicht, dass das der einzige Wein ist, der im Verkauf ist. Ich denke mal, aber ich weiß es nicht genau. Also ich hatte jetzt leider keine Chance mehr, mit denen zu telefonieren. Die haben mir nur ein paar Infos geschickt. Der Wein hat 6,5 Promille Säure. 13 Alkohol, neues Holz logischerweise, 380 Flaschen. Ich finde das auch mega.
Das ist richtig gut,
ey. Mega elegant. Und da sind wir dann wieder an dem Punkt, also diese krasse Hitze hast du in wenigen Ecken. Da musst du dann halt die Sprungrevision vom Pinot zum Syrah. Das ist ja auch schon die Ultima Ratio. Aber mit diesen Analysewerten, 19 war ein warmes Jahr, das kann noch sehr viel wärmer werden und die machen da mit dem Syrah alles richtig. Also wir werden nicht dahin kommen, dass die da jetzt dann irgend so eine super mediterrane Sorte wie Carinena pflanzen müssen. Ja, die, also diesen Photosyntheseverweigerer, der dann irgendwie, der würde da jetzt 10,5 Volumenprozent liefern oder sowas. Ja? So weit werden wir nicht. Wenn es hier so weit kommt, dann ist Südeuropa unbewohnbar. Also da müssen wir hoffen, dass es dahin nicht geht. Erster Fall.
Ziemlich gut.
Zweiter Fall ist nämlich genau das Thema, warum geht es uns so gut? Witzigerweise exakt der gleiche Jahrgang und der gleiche Preis, 87,50. Granz Moraes von Torres.
Von Torres.
Wir haben jetzt das zweite Mal Torres, eigentlich wollen wir das sowas nicht. Und dann auch noch das zweite Mal Ausconca de Barbera. Aber das ist deswegen so spannend, diesen Wein gibt es eigentlich auch schon seit 2004 etc. Die haben das Problem, die können nicht südliche Rebsorten importieren. Wir haben ja das große Glück in Deutschland, wenn es denn mal irgendwo zu heiß wird für Riesling oder du bist ja Pflanze Chardonnay.
Ja, eben.
Kannst du Tausende von Euro für kriegen, wenn du es gut machst. Ja? Und der Rest der Welt erlebt gerade, wie gut die deutschen Spätburgunder werden können, während wir im Burgund in manchen Jahrgängen, in anderen nicht, aber in manchen Jahrgängen 14,5, 15 Alkohol haben oder so viel Extraktreiche, dass diese ganze Eleganz verloren geht. Und da, wo es uns zu heiß wird, da importieren wir dann nochmal Syrah. Conca de Barbera, wir sind ein paar Kilometer nördlich des Priorat. Das Einzige, was du da noch irgendwie aus dem Süden importieren kannst, ist Bobal.
Ja, genau.
Liebe Leute, wenn ihr noch nie Bobal getrunken habt, dann sage ich euch, das schmeckt so, wie es klingt.
Genau so.
Bobal, 15% ist die Hausweinversion, also das ist der Alltagswein.
Ja, so 16.
Auch mal notfalls 17. Ich habe mir neulich ein paar Bobals gekauft, weil ich nochmal gucken wollte, ob ich das eigentlich mag. Ich mag das ganz okay, aber das ist so Blaubeertinte mit
aber echt hallo, viel ey.
Schnaps.
viel Pflaume mit rein, ey.
Das ist wirklich krass. So, das heißt, die können nichts importieren. Was machen die gerade? Die machen das sehr professionell mit dem Wiederaufpäppeln historischer Rebsorten. Und das ist das, was sich hier gerade verändert. Denn ich hatte erst gedacht, bevor ich mir die Analyse angeguckt habe, muss ich mal kurz aufklappen. Ich hatte erst gedacht, da ist Cabernet drin.
Ja.
Da ist kein Cabernet drin.
Ah, interessant.
Da ist Grenache drin und dazu auch Carignana und Monastrell, also Mourvèdre und Carignan. Das sind ja, also gerade Carignan ist ja schon so ein leichter, sag mal, Faulpelz. Die sind ja, die wächst so ein bisschen, weil sie auch bei heißen Temperaturen nicht so wahnsinnig viel Alkohol produziert. Wobei wir hier trotzdem 14,5 Alkohol haben, bei einer Säure von 5,6, also erheblich weniger. Aber dass das überhaupt noch so eine gewisse schöne Frische hat und so hängt an den Rebsorten Querol und Garot. Mhm. Und das sind historische Rebsorten. Und der größte Züchter und sonst was von historischen Rebsorten ist Torres. Torres gibt Millionen aus tatsächlich. Und ich bin darauf gekommen, weil die auch einen Beirat für ihre ganzen Nachhaltigkeitsgeschichten haben, in dem dann wiederum der Geisenheim Präsident Schulz sitzt, der mir sagte, ja, wissen Sie mal, ich muss auch offenlegen, dass ich ein Advertorial für Torres, also für Meininger. Meininger war der Kunde, aber Torres war das war deren Kunde, geschrieben habe, wo ich mit den Sachen nochmal in Berührung kam. Deswegen habe ich gesagt, könnt ihr mir die Sachen nicht nochmal schicken für heute. Die müssen jetzt auf historische Rebsorten, die müssen das ganze Marketing nochmal neu machen. Ja, die müssen diese Rebsorten als cool identifizieren und oder etablieren. Die Leute müssen sagen, yeah, ey, weißt du was, ey, Garot.
Wow. Das ist der neue Shit, ey.
Und ey, Kiroll, schmeckst du den Kiroll? Einer von beiden bringt hier eine extrem leckere Note rein. Es gibt noch weitere Weine von Torres in diesem ganzen Segment. Die haben schon 6 Rebsorten jetzt zur Zulassung gebracht. Aber sie haben 65 oder sowas dafür identifiziert. Diese alten Rebsorten sind teilweise verschwunden, weil sie zu anfällig gegen Stress, gegen Hitzestress waren, gegen Trockenheit. Meistens sind sie wegen irgendwas gekillt worden, was dir jetzt nicht hilft. Ganz wenige sind gekillt worden, weil sie nicht ordentlich reif wurden oder weil sie zu viel Säure hatten. Und genau die suchst du jetzt. Ja. Und ich habe mit denen auch zusätzlich noch bei einem Artikel, also nicht Advertorial, sondern Artikel, gearbeitet für die Weinwirtschaft, wo es darum ging, diese Sachen nochmal zu beleuchten. Und das ist ein ewig langes Thema, bis du weißt, warum. Es gibt aber jetzt 4, 5 Rebsorten, die tatsächlich, und eine sogar reinsortig, die wird noch ein neuer Star. Ich verrate mal so viel, die gibt es heute Abend auch nochmal in der Probe, aber dann wird dann ein bisschen blind. Also sage ich deswegen auch lieber nicht, ob weiß oder rot, damit du da nicht... Das zahlt sich dann aus, aber das kostet eine Heidenkohle. Hm. Wir Deutschen sagen einfach, ja, baue ich hier jetzt mal Merlot an. Ja. International gefeierte Rebsorte.
Kein Problem.
Wir haben eine riesige Auswahl von Rebsorten, mit denen wir noch arbeiten können. Uns geht es so gut, was den Klimawandel angeht.
Oder ich baue halt mal Syrah an, der alles wegbläst.
Das ist doch super.
Das wäre richtig gut. Ich schenke dem Felix Riesling ein, 2023 von der Nahe, und zwar von Johann Baptist Schäfer, Burg Leier Schlossberg. Das haben wir auf der Lagenverkostung hier in Berlin getrunken. Das ist eine erste Lage und das war sowas von super gut. Deswegen habe ich den Wein mal angefragt. Mal gucken, ob Felix den mag und ob er ihn vielleicht sogar erkennt. Tschüss.
Cheers.
So, ich habe übrigens, bevor wir angefangen haben, noch einen Schluck von dem Münzberg Chardonnay getrunken. Aus der letzten Folge. Wirklich auch sehr gut. Toller Wein.
Ist wirklich großartig, ja.
Wirklich sehr gut. Ich möchte einmal mich hart beschweren. Und zwar möchte ich einen Wein anprangern und mich über ihn beschweren, ohne ihn vorher getrunken zu haben.
Oh, gut.
Weil ich das so absurd finde. So falsch finde auf so vielen Ebenen, dass ich mir dachte, nee, da muss ich jetzt einmal drüber, muss ich einmal haten, ohne dass ich ihn jemals im Glas gehabt habe. Vielleicht kriege ich ihn auch niemals ins Glas, weil er sehr teuer ist. Der ist am 9.2. in Paris vorgestellt worden. Mhm. Und zwar ist es ein Crossover von Penfolds und Jaboulet Anne.
Habe ich gelesen, ja.
Ja, also die haben die Idee gehabt, wir nehmen Grange in Australien und wir nehmen La Chapelle in Frankreich, ernten das, vergären das.
Ich muss dazu sagen, La Chapelle ist eine Parzelle im Hermitage. Also genau. In dem Weinberg, also es ist Hermitage La Chapelle.
Hermitage La Chapelle, genau.
Also es ist wirklich auch noch relativ klein.
Sehr klein. Und dann wird der französische Wein im gekühlten Edelstahltank nach Australien verschickt. Ja? Hm. Allein das schon, denke ich mir so, ja, okay, klar. Um dann einen Wein zu kuvertieren, aus beiden Parzellen, der dann über 2600 Euro kostet. Und dann denke ich mir so, nee, das ist nicht richtig. Also ich habe schon irgendwie 2 Rotweine, die absolute Speerspitze bei Syrah sind, die ich schon für wirklich viel Geld verkaufen kann. Und dann muss ich nochmal irgendwie ein völlig absurdes Projekt auf die Beine stellen, wo ich Weintanks gekühlt um die ganze Welt schicke, um dann ein Produkt zu erschaffen, was nochmal ganz viel Geld kostet. Nein, entschuldige, da gehe ich nicht mehr mit.
Was wollte ich also denken muss? Ich bin irgendwann mal als Twin Auto, also sind wir nach Sylt gefahren und auf dem Sylter, auf dem Autozug vor uns war irgendwie so ein Proletenbenz mit abgedunkelten Scheiben und hinten, also aber ein teurer Proletenbenz mit abgedunkelten Scheiben und hinten drauf ein Aufkleber, eure Armut kotzt mich an.
Ja, genau.
Genau daran muss ich in dem Moment denken.
ich wirklich denke so, nee, ey, also da mache ich nicht mit. Was soll denn das, ja? Ich
meine, Grey, pervers.
Ja, wirklich.
Das ist wirklich pervers.
Das muss man doch nicht. So, das muss doch nicht sein. Wenn man schon La Chapelle abfüllt, Hermitage La Chapelle, ja. Zu dem einen habe ich jetzt persönlich eher so ein bisschen, so, den habe ich schon sehr gut getrunken, habe ich immer auch schon getrunken, wo ich dachte so, boah, es sagt mir irgendwie gar nichts.
Haben wir schon zusammen so getrunken, genau. Erinnerst du dich? Beim Gänseessen vor 3 Jahren im Magnum, mit einem Wiederverkaufspreis von 600 Euro oder so. Und wir haben den nicht weiter trinken. Wir haben alles andere getrunken, was noch da rumstand.
So, oh.
Das wurde nicht leer.
Das ist ja überhaupt gar nicht so.
95 war das, glaube ich. 95er, oder?
95 oder 96, das war wirklich nicht so. Und ich, Grange habe ich so nicht so oft im Glas gehabt, vielleicht 2-3 Mal oder so. Ein Chapelle ein bisschen öfter. Ich dachte, okay, das fand ich immer sehr großartig. Mhm. Aber ich meine, Grange, was kostet? Das kostet ja auch schon 600-700 Euro oder so. Warum muss ich denn dann nochmal irgendeinen Kack da drüber setzen? Und das ist ja genau, das ist nämlich genau das Ding, ne? Wo man sich überlegt, La Chapelle Hermitage, das ist sowieso schon nicht so groß.
Also, ja. Was? Das ist Gier.
Ja. Das ist wirklich. Das löst auch nicht das Problem in der Weinwelt, würde ich jetzt mal.
Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube sogar, dass es Leute noch mehr abstößt. Das ist wie dieses Dinner in Zermatt oder wo das war, wo dann irgendwie immer der korrespondierende Wein in der Soße war, wo die dann mit Petrus und Lafitte und
irgendwie
Soße. Ja. Das ist einfach pervers. Das hat überhaupt nichts mit Weinkultur zu tun. Das ist echt Banausentum. Das ist einfach nur Protzen. Das
ist
einfach
nur Protzen. Protzen. Ja. Musste ich einmal kurz, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, nee, ey, also da muss man mal gegen haten.
Ja.
Kann man auch mal sagen, ohne den Wein je probiert zu haben. Und das ist Mist.
Ja.
Dann möchte ich ein Loblied singen auf den Tondonia Reserva Blanco 2007, den wir beim Blindflug-Dinner hatten, weil ich noch eine Flasche hatte zu Hause und das...
Den 2005, den wir beim Dinner
hatten. 2005, genau, aber es war der, den wir beim Dinner hatten. Und den habe ich jetzt über 3 Tage oder so getrunken. Das war so ein wahnsinnig großartiger Weißwein. Das war so toll. Und da dachte ich mir manchmal, bei so einer größeren Verkostungsrunde kann der gar nicht so zeigen und sich gar nicht so entfalten, was er für ein toller Wein ist. Ne? Manchmal ist das so. Dann hast du den so einmal im Glas zu einem Gang und dann funktioniert der oder funktioniert vielleicht nicht so. Und dann hast du nochmal die Chance, das so ein bisschen nachzuverkosten später. Aber es ist natürlich so im Blumenstrauß der vielen Eindrücke und Weine, die man an dem Abend hat, dann nur so eine Momentaufnahme. Und dann trinkst du diese Flasche nochmal später und denkst so, boah, ey, das ist wirklich. Und am dritten Tag hat er nochmal zugelegt und so. Also es war wirklich ein ganz toller Wein. Manchmal hat man dann auch so ein schnelles Urteil über so Weine. Ne? Ich fand den damals schon sehr gut, aber...
Ja. Es ist halt wahnsinnig trocken und karg. Das ist das, was ich immer mit Stoppelfeld irgendwie. Ja? Ja. Also das ist so, du hast so einen Ahnung, bist du so, grenzt über so ein heißes, gerade abgemähtes Weizenfeld oder sowas. Das ist ein bisschen Staub in der Lunge und sehr geizig in der Frucht. Und das ist dann etwas, was Zeit braucht. Da schälen sich dann so diese Aromen so ein bisschen raus. Mhm. Das dauert so ein bisschen. Und der Contrée gestern war gar nicht so anders. Boah, der war auch so gut. Also du hast ja eben den
Münzberg.
Ja. Münzberg noch probieren können, weil wir dann noch was übrig gelassen haben, aber den Conroy, da habe ich dann abends das letzte Glas getrunken und dachte so, ja, huiuiui.
War auch schon gut.
Oh, ja.
Es kann Conroy schon auch wirklich
sehr selten.
Sehr selten.
Aber es kann so gut sein, ja.
Und das, weil wenn man das so so gegenüberstellt, wie viele hat man getrunken, so eher so mittelmäßig bis, oh, will ich das ganze Glas austrinken, hin zu atemberaubend gut, ist schon... Ungleichgewicht in der Waage.
Und leider dann auch so unter dem Brennglas. Jeder, der es kann, ist sofort unbezahlbar.
Ja, genau.
Das ist so ein bisschen schade. Da sind wir in Deutschland immer noch sowas von gesegnet. Wir haben so viele Leute, die es können, die noch nicht unbezahlbar sind. Und jedes Mal, wenn einer unbezahlbar wird oder sehr teuer wird, dann steht woanders einer auf und übernimmt den elterlichen Betrieb, dreht ihn auf links und macht richtig guten Wein und kostet auch nicht so viel.
Ja, auf jeden Fall. Apropos Deutschland. Wir waren auf der Lagentour VDP hier in Berlin.
Ja.
In der Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Das ist das erste Mal da gewesen. Sonst waren die Locations eher ein bisschen größer, so erinnerte ich mich.
Das weiß ich nicht genau, weil das nicht der gesamte VDP war. Nee, das war ja eine
Ball. Nee, das waren nicht alle. Ja, ja.
Das war in diesem Ball A, Rheinhessen, Pfalz.
Nahe. Rheinhessen, Pfalz. Ich glaube, es war's.
Ja.
Ja. Es war schön, war ich mal wieder in meiner Landesvertretung. Mhm. War schon länger nicht mehr. Die Weinstube ist immer noch eine Baustelle. Das zieht da unten schon ein bisschen länger. Früher konnte man da auch mal einkehren, aber da ist schon länger Baustelle. Und es ist eine reine Fachbesuchermesse gewesen. Es war keine Endverbrauchermesse. Und ich fand auch, ich habe immer mal so ein bisschen geschielt, wer so da war. Man konnte ja übers Namensschild ein bisschen gucken, wer so kommt. Dein Namensschild fand ich besonders witzig. Da haben die alles draufgeschrieben, was du jemals gemacht hast. Und dann war der Platz alle und dann brach das so ab.
Stimmt. Ich habe diesmal so drum gebeten, dass ich mal ein paar Sachen rausnehme. Also Schluck und sowas kann dann mal raus jetzt, genau.
Hat Felix das mit dem Kugelschreiber so rausgestrichen, bevor er das aufgeklebt hat. Ja. Das war echt super. Also, ich habe ein Problem mit was gehabt. Und zwar, das ist ja eine reine Fachbesuchermesse. Und da waren wirklich so, wenn ich mich so umgeguckt habe an den Tischen, habe ich immer so ein bisschen geschaut, wer steht uns rum, um uns rum. Und das waren Gastronomen und das waren Händler. Und das bei uns in Berlin, da kennt man sich ja auch so ein bisschen. Ne? Und das waren jetzt schon auch wirklich viele Menschen, die viel auf Weinverkostungen gehen und die wirklich Ahnung auch vom Metier haben. Ich fand es vom Publikum extrem angenehm. Es war ziemlich professionell von den Mitverkostenden um einen drumherum. Warum muss immer noch weiter auf diesen Böden rumgeritten werden, ey? Es ging nicht mehr, also an jedem Stand wurde zu jedem Wein gesagt, ja, und das ist hier der Kalkstein und dieses und jenes und hast du nicht gesehen und so. Ich dachte, boah, ey, echt, das muss ich mir das immer anhören. Ändert sich das nochmal?
Ja, es wird sich vielleicht mal ändern, aber im Moment ist es echt ein Thema, das ich bin mir noch nicht mehr sicher, wenn ich noch im aufsteigenden Bereich sind, ob das nicht noch mehr werden
noch
wird.
Noch mehr, ja. Vielleicht, ja.
Ja.
Vielleicht kriegt man jetzt zu jedem Wein auch immer noch so einen Steinkiesel in die Hand, wenn das nächste Mal hinkommt. Wenn man die haptische Erfahrung dazu hat, ja. Und bei ganz schön darf man es sich auch mit nach Hause nehmen oder so, ich weiß es nicht. Aber das ging mir wahnsinnig auf den Zeiger, ey, wirklich.
Genau, was soll ich mit der Information jetzt anfangen?
Ja.
Also, das ist übrigens Muschelkalk.
Ja. Okay. Okay, und cool. So, und jetzt?
Wo man Muschelkalk geht ja noch, weil da kann man sich ja noch gut was drunter vorstellen. Aber was kommt denn, wenn das dann irgendwie bunt Sandstein-Verwitterungsboden mit leichten Porphyreinschlüssen?
Genau. Ah, okay.
Ja.
Ah, nee, dann nehme ich den lieber nicht auf meine Karte, weil das ist mir zu lang.
So, das fehlt mir noch. Warte mal, ich habe keinen Schein.
Auf meiner Gesteinslagenkarte zum weiß ich nicht, Gruß aus der Küche, da würde das noch fehlen, ja.
Ja.
Also das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat mich ein bisschen gestört. Ich beschwere mich erst ein bisschen und dann lobe ich ein bisschen, ja, so habe ich es mir überlegt, dass
ich es erzähle. Ja, ich habe noch gehört, dass es Menschen gibt, die finden, wir beschweren uns zu viel, und andere finden, wir beschweren uns nicht genug. Ja, die Menschen mögen es, wenn wir uns aufregen. Die mögen die HB-Männchen-Variante, andere Leute mögen es lieber, wenn wir was gut finden. Aber wir finden ja in letzter Zeit vor allem die Weine so gut, die wir
haben. Ja, genau.
Deswegen können wir dann auch.
Wir teilen uns so ein bisschen auf. Es war nur eine Sache, über die ich mich aufregen will, und das ist auch wirklich das Einzige. Ich konnte nicht ab bei so einer Fachbesuchermesse, dass mir ein Winzer, so ein jüngerer Winzer, Rotwein einschenkt und was komplett anderes sagt, als was ich im Glas habe. Das fand ich einfach zu krass. Dann sagt er frische und klare Frucht und dann hast du das im Mund. Das war Pinot. Denkst du, es ist super balsamisch. Das war überhaupt gar nicht
frisch. Wahnsinnig balsamisch.
Das war überhaupt gar nicht frisch, das war überhaupt gar nicht klare Frucht und so. Das war komplett was anderes.
Man muss dazu sagen, vielleicht, bevor ihr euch wundert, Flo und ich waren zusammen da.
Ja, ja,
wir
genau.
Haben zusammen verkostet. Also ich kenne sozusagen diesen Teil der Geschichte schon, weil wir nämlich beide da standen und sagten, was wollte uns der Winzer jetzt gerade aufschwatzen, Entschuldigung.
Weil ja,
Wein,
wirklich.
Balsamisch ist natürlich ein Problem, wenn du einen Wein verkaufen willst. Balsamisch ist super, wenn du den aus deinem eigenen Keller ziehst. Insbesondere, wenn du dachtest, du hättest ihn gar nicht mehr, weil er schon seit Jahren getrunken sein sollte, dann darf er auch balsamisch sein. Aber wenn du ihn als frisch annoncierst und er ist balsamisch im Glas, dann hast du ein Problem.
Da fühlt man sich so dumm verkauft, ne?
Wobei ich diesen speziellen Winzer eigentlich als anders
kenne. Ja, ich auch.
Der ist eigentlich, das ist ein No-Bullshit-Typ.
Ja, eigentlich ja.
Was dafür spricht, dass die Flasche nicht in Ordnung war und er sie nicht alle verkostet hat, beziehungsweise er es in dem Moment nicht so gemerkt hat.
Das ist auch möglich, genau. Das ist gut möglich. Wir sagen, es war ein Flaschenfehler. Damit komme ich gut parat. 2023 hat schon viel Säure. Also ich habe es abends an den Zähnen gemerkt. Ich bin da so ein bisschen empfindlich. Und da dachte ich so, boah, nee, das merke ich jetzt. War schon viel Säure. Insgesamt fand ich es ziemlich vergnüglich, die Rieslinge zu verkosten. Vor allem auch die ersten Lagen. Also da hatte ich viele Weine dabei, wo ich dachte, boah, das ist wirklich richtig gut für kleines Geld. Und ich fand auch es total schön, wenn man auf so einer Veranstaltung ist. Wir hatten diesen Moment bei Wagner Stempel, war es, glaube ich, dass man den ersten Wein ins Glas bekommt. Und ich dachte erst so ein bisschen, oh, ist irgendwie so ein bisschen lätschert und so ein bisschen so, so mellow und so. Und du meintest dann, nee, nee, das ist, das muss schon so. Das ist, darunter ist viel Brillanz. Und dann kommt der zweite Wein und hat genau diesen ähnlichen, diese ähnliche Anmutung. Und dann merkst du, boah, die ganze Kollektion ist so, ja. Das ist so deren Stil und deren Zwischenschritt in der Reife, dass die jetzt gerade so, so schmecken. Das fand ich total spannend. Es war auch wirklich eine gute Kollektion.
Gröbe war immer noch so
immer gut. Immer noch sehr gut, ja.
Ich habe anschließend mal geguckt, weil es waren ja ganz viele GGs am Start. Ich hätte gedacht, dass viel mehr Esselagen am Start sind. Mhm. Und eigentlich ist das also für mich keine Neuigkeit gewesen. Es ist eine Kombination aus Mainz und Wiesbaden.
Ja.
Und ich habe dann mal geguckt, weil das sind eigentlich sind das Trigger-Veranstaltungen. Wenn ich da meine Gesamtnotizen für Steady-Mitglieder zur Verfügung stelle, dann freuen die sich. Aber ich habe das nicht gemacht, liebe Hörer, liebe Steady-Mitglieder auch, weil das ist einfach die Fortschreibung dieser beiden Veranstaltungen. Ich finde, diese Weine entwickeln sich ganz überwiegend so, wie man sich das wünscht. Also sie entwickeln sich alle positiv.
Ja.
Es waren auch Weine dabei, die waren nicht so dolle. Das waren aber die ich auch vorher schon nicht unbedingt so dolle fand. Und insgesamt ist der Jahrgang ein bisschen heterogen, weil wir, glaube ich, jetzt, das hat auch viel mit dem Klimawandel zu tun, regionale und lokale Hitzespitzen auch haben und so weiter. Da sind zwischendurch dann immer mal wieder Weine, wo du denkst, wow, das war reif. Und dann kommt wieder einer, wo du sagst, so, wow, das ist aber zackig, knackig. Ja, ich fände es viel spannender, wenn die statt der Böden einfach immer mal erzählen würden, was für Mikroklima, also hoch, viel Wind oder nicht.
Wasser.
Also so, das sind eigentlich die Informationen, mit denen wir wahrscheinlich viel mehr anfangen können, weil tatsächlich ist die Wasserspeicherfähigkeit von Kalk total wumpe, wenn in dem Weinberg eine Wasserader ist.
Eben.
Ja. Und die ist total wichtig, wenn keine ist, okay, aber ne, wenn oben drüber ein kühlender Wald ist und mit so einer dicken Humusauflage, von der die ganze Zeit Wasser noch so runtertropft. Also es gibt so viele Faktoren, die dann anders oder wichtiger werden, die vor allem den Geschmack dann auch tatsächlich beeinflussen.
Ja, das würde ich auch viel spannender finden. Oder wenn mir der Winzer erzählt, ja, in der Lage, das ist unsere neue erste Lage und da muss ich die Laubarbeit anders machen, weil da kriegen wir echt öfter mal Hagel rein und da muss ich es anders stellen und so. Das finde ich halt wirklich auch spannender, als zu sagen, ja, das ist jetzt hier blauer Schiefer und sonst irgendwas Schiefer und so. Insgesamt hat mir es aber Spaß gemacht. Ich bin ja mittlerweile ein bisschen entspannter auf solchen VDP-Verkostungen hier in Berlin. Früher war ich immer so ganz aufgeregt und dachte so, oh, ich muss das noch probieren, dann muss ich das noch probieren, dann muss ich dahin und so. Und das, wir waren, glaube ich, 2 Stunden da und haben da konzentriert Sachen verkostet. Und dann bin ich auch total fein damit zu sagen, okay, jetzt habe ich hier, weiß ich nicht, irgendwas nicht mitgenommen und ist auch okay. Da muss man sich so ein bisschen frei machen von, finde ich, wenn es so große Tischverkostungssachen sind, auch den rechtzeitigen Übergang zu Rot zu finden. Das finde ich ja auch schwierig. Also, dass man weiß, okay, ich höre jetzt auf mit Weiß, obwohl ich noch nicht bei Birklinwolf war oder sonst irgendwo, weil jetzt habe ich nur noch so eine halbe, dreiviertel Stunde und ich will auf jeden Fall noch ein paar Pinots verkosten, dass man sich das nicht zu lange nach hinten aufhebt.
Ja.
Das finde ich irgendwie einen ganz guten Hinweis.
Wir hatten auch ein paar sehr schöne Pinots. Es ist aber auch so, dass sich so ein paar echte Prinzen in Sachen Pinot im VDP so entwickeln und es einen, ich sag das mal ganz blöd, recht breiten, sehr guten Mittelbau gibt, der sich nicht mehr weiterentwickelt im Moment.
Ja, das ist absolut richtig. Der in so einer gewissen Stilistik bleibt, die völlig in Ordnung ist.
Die viel Spaß macht.
Die viel Spaß macht. Ja, kann man über den Preis-Leistungs...
Genau,
die da aber kann man jetzt aus dem Preis-Leistung
rausrutscht, so, das funktioniert nicht mehr. Das darf jetzt
nicht zu teuer werden.
Das darf überhaupt nicht mehr teurer
genau,
werden. Das weil muss es jetzt tatsächlich so ein bisschen so stehen bleiben.
Und dann darf es nicht teurer werden. Ne? Nee. Weil es ist jetzt schon eigentlich bei dem einen oder anderen, wo du denkst, boah, ist mir jetzt eigentlich 10 Euro zu viel für das, was ich da im Glas habe. Und dann hast du halt auch andere Winzer, wie zum Beispiel Rings, die nur erste Lagen ausschenken und wo du echt denkst, so, boah, ist das gut.
Ja.
Da musst du aber erstmal hier ein großes Gewächs finden, was dagegen anstinkt. Ne?
Das stimmt.
Muss ich mal Werbung für machen. Das war sehr überzeugend, was sie da ausgeschenkt haben.
Ja, aber dann, und das soll jetzt auf gar keinen Fall in irgendeiner Form negativ ankommen, dann ist es eben auch so, wenn du dann wie letztes Jahr ich nach Sèvres-Chambertin fährst zur Jahrgangspräsentation feststellst, ups, da gibt es ja Premier Cruise ab 75 Euro. Mhm. Und fantastische Ortsweine für sagen wir mal 55. Mhm. Dann sagst du auch, okay, gut, also alles, was an erster Lage mehr als 30 kostet, muss auch wirklich wahnwitzig gut sein. Mhm. Und die GS über 60 mhm. sollten dann besser auch sehr gut sein, weil so teuer ist das dann wieder nicht. Nur wenn du die Grand Crus nimmst, bist du natürlich im Burgund völlig verloren. Klar.
Ja. Was sagst du hierzu?
Sehr interessant. Ist ein bisschen schwierig für mich gewesen, nur zu gucken, ob ich es mag, weil es ja mit so einer intensiven Aromatik mir sofort die Frage aufgezwängt hat, was bin ich? Also wir haben hier eine brausepulverige, sehr bunte, sehr angenehme Frucht mit so einer leichten Süße. Erster Blick war Muscatella-Familie mindestens mal so in der Aromatik und etwas, was ich nicht so oft ins Glas bekomme. Und dann habe ich mich also lange damit beschäftigt, bevor mir eingefallen ist, dass wir hier ja eigentlich am liebsten darüber reden, was wir mögen und nicht mögen und wie wir es mögen. Also ich finde das sehr bunt, ich finde das sehr angenehm, ich finde das sehr fröhlich und dabei aber nicht banal. Hm. Und müsste vielleicht noch einmal einen kleinen Schluck haben, damit ich den Rest erzählen
Selbstverständlich. Kann. Ich habe so schmal eingeschenkt, weil wir ja noch so viel vorhaben heute.
Ja, das ist auch gut so. Dankeschön.
Bitteschön.
Sehr, sehr frisch am Gaumen. Lebendige Säure. Weiß nicht, ob er nicht auch ein ganz bisschen CO2 hat. Hm. Ich denke, er hat ein bisschen CO2. Ja, diese leicht parfümierte Note gefällt mir ausgesprochen gut. Und ich mag das als einen durstlöschenden Wein mit einem gewissen Anspruch, den ich aber auch bei 26 Grad auf der Terrasse noch gut trinken könnte und der dann wunderbar überführt in ein Abendessen, wo er noch eine leichte Vorspeise begleitet. Ich glaube, dass er keinen Zucker hat, sondern dass es eine süße Frucht ist, die mich nicht, deswegen mich nicht müde machen würde. Die Phenolik nach hinten raus, ein leichtes Schmürgeln und so, das hat schon Gesicht, das passt sehr gut zueinander. Das unterstützt die Säure auch sehr stark. Die Säure ist sehr leicht, filigran, ist keine reife, kräftige Säure. Aber ich glaube, er hat gar nicht so wenig. Und dieses leicht parfümierte, dieses leicht Rosenholzmäßige auch, ist aber kein Traminer Rosenholz, so, sondern dazu ist es nicht kräftig genug in meinen Augen. Und ich glaube auch, dass der Wein im Alkohol relativ leicht ist und nicht so viel hat, wie man es jetzt bei einem Traminer erwarten würde. Das holt mich auch gut ab. Ich weiß nicht genau, was es ist. Wenn es jetzt eine klassische Rebsorte ist, dann weiß ich nicht, woher das ganze Parfüm kommt. Ja, wenn das jetzt doch ein Riesling oder sowas ist, dann wäre ich etwas irritiert, weil er dafür doch sehr plüschig in der Nase ist. Aber du wackelst die ganze Zeit so mit dem Kopf, dass ich denke, es muss schon Riesling sein.
Ja, klar.
Ja, das ist okay, dann bin ich mal gespannt, was es ist.
Wir hatten es auf der Verkostung da.
Ah, ja, gut, okay,
ich dachte, da hatten wir
sehr,
ja,
sehr viele.
Das fanden wir auch beide gut da.
Ach, guck mal. Sehr gut.
Burgleier Schlossberg.
Viel parfümierter, als wir es da hatten.
Ja, warum auch immer.
Warum auch immer. Wir mochten das sehr. Burgleier Schlossberg. 23er Riesling, erstes Gewächs von Johann Baptist Schäfer. War ein Wein, der mir jetzt auch so im Gedächtnis ist, bei dem uns diese Phenolik so gefallen hat. Das, was wir eben, ich eben nochmal zum Glück nochmal angesprochen habe. Das hat uns damals schon wahnsinnig gut gefallen. Diese leicht süße, parfümierte Nummer war offensichtlich nicht so da. Das wird einfach eine Frage der Belüftung sein.
Aber das ist möglich.
Das hat dann auch nicht die Substanz. Da sage ich jetzt natürlich wieder als jemand, der Johann Baptist Schäfer 3 Jahre für den Gomeo verkostet hat. Ich weiß ja, wie das reift. Ich habe selber auch noch aus der Zeit Sachen, noch ein paar Sachen im Keller, aber auch ich habe die ganzen Konterflaschen der ersten Gewächse gehabt und dann gereift getrunken. Also dieser leicht bonbonbunte Anstrich, der geht weg, garantiert. Da lege ich mal ein für ins Feuer.
Ich glaube, das ist ein wahnsinnig toller Wein, der auch in 3-4 Jahren mit ein bisschen Reife extrem viel Spaß macht, weil dieses leichte phenolische Gerüst, das er hat mit Säure und so, das ist ein Wein aus einem Guss, das finde ich wahnsinnig toll. Und das als erste Lage, ne? Also das muss man ja auch sagen, das ist jetzt nicht unbezahlbar teuer. Das bringt für mich alles mit, was ich von Riesling haben möchte.
Das stimmt.
Für genauso diesen Moment, den du eigentlich gut beschrieben hast. Also das ist jetzt nicht so wahnsinnig ausladend, komplex, so. Mhm. Das will der aber auch gar nicht sein. Aber so dieses frische, durstlöschend, aber dann doch so ernsthaft, dass ich noch mal einen Gang mit begleiten kann und so. Das bringt ja alles mit.
Das ist einer der, in meinen Augen, großen Stolpersteine in dieser ganzen VDP-Klassifikation, dass für die meisten deutschen Winzer, VDP-Winzererzeuger, diese erste Lage der Rechtsnachfolger ist zum Kabinett trocken.
Ja.
Und damit diese Unterscheidung, wie man es jetzt im Burgund hätte, dass der Premier Cru schon so ein mehr an Ausdruck in allem hat, gar nicht da ist. Sondern, also Forster-Elster ist mein Lieblingsding. Ja. Forster-Elster, Kabi trocken von Moosbauer oder jetzt die erste Lage. Das ist ein Schluck Wein, richtig irgendwie und schön trocken und so. Und deswegen, da muss man sich von lösen. Und da passt der Ortswein manchmal auch gar nicht so richtig rein, weil der Ortswein häufig, bei anderen Erzeugern ist der Ortswein der Nachfolger von Kabi trocken. Da haben die sich nie so richtig eingefangen. Und ich würde sagen, das hier ist ein bisschen über dem Kabi trocken. Das ist schon eher so das Spätlesetrocken-Niveau in einem Betrieb, wo vielleicht dann die Auslesetrocken noch da war, die heute dann das GG darstellt. Mhm. Das hat schon viel Substanz und gefällt mir ausgesprochen gut.
Mir auch. Toller Wein.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.